Ja, wir haben letztes Mal, ist das Titel her, wir haben letztes Mal gesehen, wie Israel gerettet worden ist, aus Ägypten raus. Wie sie dann auch im Schilfmeer gerettet worden sind und das gesamte ägyptische Heer vertrunken ist. Und Israel ist jetzt durch die Wüste gezogen, Richtung Sinai. Freude über die Rettung war aber nicht so lang so zuvorderst gewesen, weil sie haben dann schon bald mit neuen Problemen zu kämpfen gehabt, mit Alltagsproblemen. Sie haben jetzt in der Wüste gelebt, sie haben zu wenig zu trinken gehabt, zu wenig zu essen, müssen lernen, mit dem umzugehen. Und schon bald ist aus dieser Freude und dem Lob Gottes ist eigentlich ein Murren geworden und ein Klagen. Also sind undankbar geworden, relativ schnell. Aber trotzdem hat Gott sein Volk versorgt, hat ihnen das Manna dann zu essen gegeben. Und das Manna ist von jetzt weg, von dort weg, jeden Morgen, außer dem Sabbat, ist das auf dem Boden gelegen, wie reif. Und sie dann können zusammensammeln können. Und für die nächsten 40 Jahre war eigentlich ausgesorgt fürs Essen, wenn es wahrscheinlich ein bisschen eintönig war. Wobei sie unterschiedliche Gerichte zubereiten mit dem Manna. Und dann ist auch schon gleich der erste Kampf gekommen, wo die wilden Amalekiter angegriffen haben. Und sie haben es überfallen. Und auch da hat Gott geholfen. Und dann heisst es, etwa 2 Monate, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Und somit der Gottesberg. Sie sind am Berg Horeb, wie der heisst, Berg Sinai, Berg Horeb ist das Gleiche. Sie sind angekommen. Und das ist einer der heiligsten Orte in der Geschichte von Israel. An diesem Berg hat ja der Mose die Begegnung im Dornbusch, also die Gotteserscheinung. An diesem Berg, haben wir auch vor ein paar Wochen gehört, in einem Gottesdienst, ist der Elia Gott begegnet, in dem leisen Säuseln, wo er eine riesige Krise hatte. Unter dem Berg hat Gott dann bald darüber aber da seinem Volk die 10 Gebote gegeben und die Richtlinie für ein Rechtsleben. Wo sie an dem Berg angekommen sind, ist der Mose dann schon gleich auf den Berg aufgestiegen, auf den Sinai. Und dort hat Gott an Mose ziemlich schwere, folgenschwere Worte mitgegeben. Wir lesen das im zweiten, vielleicht auch noch zum Zeigen, wo der Sinai ist. Das ist also da oben sind sie gestartet, das ist Ägypten. Und sie sind im Ramses sind sie gestartet und Sinai ist etwa da unten. Also nehmen die Ausleger an, hundertprozentig sicher ist man nicht. Und Israel ist ja dann da oben, Kanaan. Genau. Und jetzt sind sie angekommen. Und dann hat Gott zu Mose Folgendes gesagt, im 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Und in diesen Worten zeigt Gott auch, warum er sein Volk befreit hat aus Ägypten. Sie hätten nämlich sollen sein, ein Volk, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Das war echt der Grund, ein Königreich von Priestern. Und die Priester waren ja Mittler zwischen Gott und den Menschen. Also Israel hat eigentlich die Aufgabe gehabt, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln, also die Völker zu Gott zu führen. Leider sehen wir es dann in der Geschichte von Israel, ist das nicht sehr lang gut gegangen, nicht lang ist es gegangen und sie haben Gottes Plan verlassen. Gott hat dann später die Leviten eingesetzt, als Priester, als die, die das sollen verkörpern, was das Volk Israel hat sollen. Auch das ist gescheitert. Dann später ist der Messias gekommen und er hat dann mit ihm den Plan wieder auf alle Gläubigen übertragen, dass sie sollen die königlichen Priester sein. Aber jetzt, warum hat Gott eigentlich ein besonderes Volk auf dieser Welt? Warum hat das Volk Israel sich geheiligt? Einerseits mal, um einfach zeigen, was er für eine Lebensordnung gedacht hätte auf der ganzen Welt. Also, dass man ein Anschauungsbeispiel hat, ein praktisches. Und andererseits einfach, dass er ein Werkzeug hat, um die Menschen zu retten. Es heisst ja im 1. Mose 18, heisst es, dass alle Völker von der Erde sollen durch Nachkommen von Abraham gesegnet werden. Und der Christi sagt, ist der, wenn man zu Gott findet. Es war eine sehr hohe Berufung, die das Volk Israel hatte. Und darum hat das Volk auch müssen, geheiligt sein. Also das heisst, für Gott verfügbar sein. Geheiligt sein heisst abgesondert sein, allein für Gott. Und darum steht da eine heilige Nation. Und dazu haben sie auch müssen sich bewusst machen, wie heilig Gott ist und was er für eine Sündlosigkeit in sich hat. Und das ist ihnen jetzt dann Gott ziemlich bald dann gezeigt worden am Berg Horeb. Der Mose ist mit diesen Worten dann abgestiegen wieder vom Berg, hat dem Volk Israel die Worte von dem Bund, die Bundeswort gebracht, und das Volk hat den Bund angenommen. Es heisst im 2. Mose 19, Vers 8, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Und da sehen wir auch, der Mose war Mittler. Er ist auf den Berg hoch, Gott hat ihm vorgesagt, dann ist er ab dem Berg runter, hat zum Volk gesagt, das Volk hat die Antwort gegeben, ist wieder auf den Berg hoch. Ah, das war noch streng. Also das war wirklich noch streng. Und dann ist er auf dem Berg oben und Gott hat dem Mose befohlen, das Volk müsse sich jetzt heiligen. Es hat 3 Tage Zeit, soll sich bereit machen und dann würde, am 3. Tag würde Gott auf den Berg Sinai runterkommen, vor den Augen vor dem Volk. Und dazu müsse der Mose auch sorgen, dass niemand den Berg anlange. Auch kein Tier. Sonst müsste die Person oder das Tier tot werden. Und dann heisst es, das lesen wir zusammen, die die Bibel dabei haben, schlägt euch das mal auf, 2. Mose 19, Vers 16 und nachher der Vers 18 und 19. Das ist ziemlich interessant, was jetzt da passiert am Berg Sinai. Da heisst es dann im Vers 16, und es geschah am 3. Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los. Und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Bebt, die sind innerlich, wow, dann ist durch Mark und Bein gegangen. Und dann heißt es im Vers 18 und 19, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Also ich finde es mega eindrücklich, die Heiligkeit, die da ein Stück weit entgegenkommt. Und dann heisst es, Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Das ist eigentlich schon enorm. Gott hat dort vor dem Berg, also der Mose hat dort vor dem Berg Sinai mit Gott geredet. Und das ganze Volk ist ihnen zugestanden und hat zugelassen. Mindestens das, was sie mitbekommen haben. Und Gott hat mit einer gewaltigen Stimme Antwort gegeben. Also das ist gewaltig. Und dann heisst es, dass Gott, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Und jetzt kommen die 10 Gebote. In dieser Situation kommen die 10 Gebote im 2. Mose 20. Und da heißt es dann, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei geführt habe. Und da fängt es einmal an, nicht mit einer Forderung, die 10 Gebote fangen nicht mit einer Forderung an, sondern mit der Errettung, mit der Erlösung. Das ist auch heute noch so im Neuen Testament. Zuerst Erlösung, zuerst Rettung und dann kommen auch Forderungen. Und dann heisst das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das zweite, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Also das heisst, wir sollen keine Götze haben. Damals ist es noch einfacher gewesen, zu verstehen, was es ist. Heute geht es auch um okkulte Handlungen, so esoterische Handlungen, wo man andere Götter, Götzen, Dämonen oder so in sein Leben, anlässt. Aber natürlich geht es auch darum, keine Abhängigkeiten und keine Sucht zu haben im Leben, die uns auch bestimmt, wie so ein Gott. Und dann hat Gott weiter gesagt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Und das passiert auch ständig in so einer Gesellschaft. In einem Fluch kann das passieren, in einem Witz. Oder einfach unbedacht. Jesus, nein. Ich hoffe, ihr sagt das nicht. Wisst ihr, was das heisst? Jesus, nein. Unsere Sprache ist durchdrungen mit christlichem Vokabular. Also soll man sich bewusst sein. Dann das vierte, denke an den Sabbat, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Sabbatgebot ist übrigens das einzige Gebot, das im Neuen Testament nicht mehr wiederholt wird. Alle anderen werden wiederholt. Und dann das 5. Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange werden in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Die Eltern ehren, das machen wir unter anderem, indem wir sie nicht verachtet, indem wir nicht streitet mit ihnen, indem man als Kind noch gehorsam ist auch. Und übrigens ist das auch das 1. Gebot, das mit einer Verheißung verbunden ist, mit einem Versprechen. Dass eben dann, dass man lange lebt. Du sollst nicht töten, auch kein Selbstmord. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen, also nicht lügen. Und 10. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Ist auch gerade etwas, was ja uns auch schützt vor Eifersucht und Neid. Das macht einmal Unzufrieden. Und durch diese Gebote hat das Volk eigentlich gewusst, was zu seiner Berufung gehört. Also sie haben gewusst, aha, so lebt man als Eigentum Gottes, als heilige Nation. Und was mich da beim Vorbereiten ganz fest bewegt hat, ich habe das bis jetzt nicht gewusst, Gott hat die Worte seinem Volk mündlich gegeben. Die sind da vor dem Berg gestanden und Gott hat das ihnen so weitergegeben. Direkt zum Volk. Und dann heisst es da weiter im 20. Kapitel, Vers 18, 19, vielleicht können wir das auch gerade aufschlagen. Vers 18, 19. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, das muss ja wahnsinnig sein, Flammen auch noch, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten, Mose, rede du mit uns, damit dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Und wenn wir uns überlegen, nur schon durch das Wort Gottes haben sie schon das Gefühl gehabt, wir müssen sterben. Wie viel mehr, wenn sie Gott überhaupt gesehen hätten. Also das Volk, und ich bin überzeugt, ich sehe das so, das Volk hat die Worte eigentlich gar nicht richtig verstanden. Weil es ist so eine Gewalt und so ein Lärm gewesen und so ein Donner. Und darum haben sie einen Mittler gebraucht. Gott ist zu heilig gewesen für das Volk Israel. Und darum haben sie den Mose gebraucht als Mittler. Und es heisst dann, so blieb denn das Volk von Ferne stehen, im Vers 21. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Mose ist näher angegangen. Da sprach der Herr zu Mose, also er hat jetzt nicht mehr zu allen geredet, so sollst du zu den Söhnen Israel sprechen. Und dann ist ein ganz langer Katalog an Gesetzen gekommen. Könnt ihr mal nachlesen. Kapitel 21 bis 23. Ganz viele Gesetze, eins ums andere, hunderte von Gesetzen, von Anweisungen in diesen Kapitel. Und dann ist es schließlich fertig gewesen, am Schluss von Kapitel 23. Und das heisst dann im Kapitel 24, Vers 1, und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, wieder auf den Berg rauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels. Also diese Leute haben den Auftrag gehabt, auf den Berg rauf, jetzt nicht mehr der Mose alleine, sondern mit denen zusammen, und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten. Sie aber dürfen nicht herantreten. Und das haben sie gemacht, die Gruppe, wo da angesprochen war, auf den Berg rauf, haben Gott angebetet und der Mose alleine ist dann näher angegangen. Er ist direkt in die Wolken hineingegangen, wo Gott war. Und dann ist der Mose 40 Tage und 40 Nächte in dieser unmittelbaren Gegenwart von Gott gewesen. Und irgendwann hat Aaron und die Ältesten gemeint, ja, der Mose, der ist gestorben, der kann nicht mehr. Nach wie vielen Tagen wissen wir nicht. Aber sie sind dann wieder runtergegangen. Sie sind nicht oben geblieben, außer der Josua. Der Josua ist jetzt auch nicht erwähnt gewesen, aber beim Runterlaufen sehen wir, dass der Josua der Einzige war, der dabei war. Also der Josua ist oben geblieben und hat gewartet. Einfach treu gewartet auf seinen Herrn. Und in diesen 40 Tagen, wo der Mose da in dieser Wolke rein war, ist etwas ganz Grosses passiert. Nämlich Gott hat dem Mose die Anweisungen gegeben, wie das Volk die Stiftshütte bauen soll. Und die Anweisungen sind auch wieder sehr detailliert. Also es ist sehr realitätsgetreu. Vom Kapitel 25 bis zum Kapitel 31. Eine Anweisung an die andere. Bis ins Detail, dass sie genau können das Ding bauen. Also es ist wirklich gewaltig, was da gelaufen ist. Gott hat sich seinem Volk offenbart, wie nie voran. Und der Mose war dann 40 Tage in Gottes Gegenwart gewesen. Und Gott hat sich über sein Volk erbarmt und hat dann dem Volk auch noch eine schriftliche Fassung von dem Zehngebot ausgehändigt. Weil die mündliche Version haben sie nicht aufnehmen können. Und er hat ihnen dann die zwei Steintafeln durch den Mose gegeben. Und weil jetzt Gott gewusst hat, dass das Volk die Gesetze ja nicht kann befolgen und sie sich werden versündigen, hat er ihnen gleichzeitig mit dem Gesetz gerade noch die Möglichkeit von der Vergebung gegeben. Nämlich durch die Stiftshütte. Die Stiftshütte war eigentlich ein mobiler Tempel. Also man hat das wisst ihr, man hat das alles zusammenpacken und mitnehmen, transportieren, am nächsten Tag wieder aufstellen. Und Gott ist da in diesem Tempel den Menschen begegnet, also der Priester in erster Linie. Aber eben auch die Menschen konnten Sündenvergebung bekommen, Sühnung für ihre Sünden, indem sie stellvertretende Opfer gebracht haben, da auf dem Altar. Da ist der Altar. Beziehungsweise eben, sie haben es dann geopfert. Also geschächtet eigentlich und die Priester haben es dann eigentlich auf dem Altar dargebracht. Und dann heisst es im 2. Kapitel 2. Mose 31, Vers 18. Und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, also nach diesen 40 Tagen, gab er ihm die zwei Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, und dann heisst es, beschrieben mit dem Finger Gottes. Also Gott hat die selber beschrieben mit seinem Finger, höchstpersönlich. Also ich muss ja sagen, als ich das vorbereitet habe, also es ist wirklich zwischendurch, habe ich musste ein bisschen, wow, es ist mir mega eingefahren. Einfach so die Heiligkeit, die da entgegenkommt. Die gewaltige Größe Gottes, die uns Menschen, uns unvollkommenen, unsichtigen Menschen entgegenkommt. Ich finde das gewaltig. Und dann ist der Mose wieder runter mit dem Josua, mit den beiden Gesetzestafeln im Gepäck. Und als er ins Lager kam, was hat er gesehen? Er hat gesehen, wie das Volk ein goldiges Kalb anbetet, das sie sich gemacht haben. Und sie haben sich niedergeworfen vor dem Kalb und haben gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und Ausleger gehen davon aus, dass das eigentlich ein Gott war, ein Götz aus Ägypten, was sie da wieder irgendwie aufgebaut haben. Und der Mose war so entsetzt. Er hat die beiden Steintafeln zerschellt an einem Felsen. Er hat gefunden, das Volk ist denen nicht würdig. Später hat Gott dann noch eine zweite Version gemacht auf der Tafel. Also der Mose hat den Stein selber müssen schlagen und Gott hat es beschrieben wieder. Das ist einfach Gnade, dass Gott das wieder einmal gemacht hat. Und ich möchte jetzt die 10 Gebote als Ganzes kurz ein bisschen unter die Lupe nehmen. Zuerst einmal die einzelnen Gebote, die sind ja in der Bibel nicht nummeriert. Also wir sehen jetzt erstens das, zweitens das, drittens. Das ergibt sich einfach aus dem Text heraus, dass man sieht, das gibt einfach 10 und auch die Reihenfolge. Es gibt aber auch 3 Stellen im Alten Testament, wo sie genannt werden, die 10 Worte. Also 3 Stellen werden so genannt. Im Neuen Testament werden sie einfach als Gebote bezeichnet, so Gebote. Dann nennt man sie auch Dekalog. Also vielleicht hört ihr das mal, Dekalog. Das werden wahrscheinlich vor allem Theologen so reden, dass man es nicht versteht. Also Dekalog, Deka 10 und Logos Wort, oder 10 Worte. Wie Dekade, sind ja 10 Jahre. Und jetzt haben wir gesehen, aber der Dekalog ist nur der erste und wichtigste Teil der Gesetze. Nachher hat es eine ganz grosse Reihe gehabt von weiteren Geboten. Und wir haben auch gesehen, Gott selber hat die 10 Gebote auf die steinerne Tafel geschrieben. Und die steinerne Tafel, das lesen wir auch, sind vorne und hinten sind sie beschriftet gewesen. Vorne und hinten, auf beiden Seiten. Über die Größe der Tafel ist nichts gesagt. Aber man hat so Tafeln gefunden, also natürlich nicht vom Zehngebot, aber einfach Tafeln gefunden. Und von der Schrift her haben wir sagen, ja, so 10 cm grosse Tafeln hätten schon gelangt, für die Zehngebote aufzuschreiben. Also ich sage nicht, die sind nur 10 cm gross gewesen, aber es hätte gelangt. Wie gross sie waren, wissen wir nicht. Die Tafeln sind dann später in der Bundeslade aufbewahrt worden. Dann ist es so, der Ursprung, wenn wir sagen, der kommt wirklich von Gott. Das war also eine göttliche Idee gewesen. Und der Übermittler war der Mose gewesen. Und ich möchte einfach daran erinnern, als letztes Mal, wo wir ja gesehen haben, wie lange der Mose in Midian als Schafhirte im Abseits gestanden ist. Man denkt, der Mose ist ja nichts mehr zu nützen als vom Schafhüten. Und er selber hat das auch gedacht. Aber durch das ist er so demütig geworden, dass er die unglaublich gewaltige Aufgabe hatte, zum Demittler zu sein. Das Wesen vom Gesetz, das heisst, es ist heilig, es ist gerecht und es ist gut. Also das Gesetz ist nicht Gnade. Das ist etwas anderes. Gesetz ist Gesetz. Es zeigt den gerechten Anspruch, den Gott an jedes Leben hat, an das Leben der Menschen. Im Römer 10, Vers 5 wird das auch ausgesprochen. Dort heisst es, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also Leben durch Leistung, das ist eigentlich das, was das Gesetz vermittelt. Das ist das Wesen. Und die Wirkung vom Gesetz, also die 10 Gebote, die führen nicht dazu, dass ein Mensch gerettet wird. Also sie führen nicht zur Rechtfertigung. Sie reden nicht von Schuld. Sie zeigen die Schuld auf. Sie zeigen, wenn du das alles könntest halten, dann wärst du gerettet. Aber kein Mensch kann es halten. Und eine ganz wichtige Wirkung, sie geben Erkenntnis von der Sünde. Sie geben die Erkenntnis, du brauchst einen Retter. Du hast ein Problem mit dem heiligen Gott. Und du brauchst einen, der dir hilft, das Problem zu lösen. Und das ist das, was heute mich manchmal beelendet. Wenn man mit Menschen redet, die noch nicht an Jesus glauben, wie wenig Sündenerkenntnis da ist. Und ich bin gerade am Biografielesen von Moody, grosser Evangelist. Also es ist unglaublich, was der mag, wie Gott den gebraucht hat im 19. Jahrhundert. Und dort ist wirklich immer wieder durch, wie fest und wie stark Menschen die Sündenerkenntnis hatten. Es heisst dann nämlich im Galater 3, Vers 10, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also die Wirkung vom Gesetz. Und darum können wir nicht darum herum, auch von der Sünde zu reden. Man muss ja nicht mit dem anfangen und darum stehen, man kann auch mal von der Liebe reden, aber man muss dann gleich zeigen, ja, warum brauchen wir eigentlich einen Gott. Gerade auch, wenn es um Evangelisation geht. Und das ist ja heute, manchmal probiert man es wie ein bisschen zu unterlassen, weil man denkt, das kannst du nicht mehr bringen. Aber das ist wichtig. Jetzt, wie stehen die neutestamentlichen Gläubigen zu diesen Geboten? Also wir haben gesehen, kein Mensch kann die Rechtsforderungen, die das Gesetz zu Recht an ihn stellt, erfüllen. Kein Mensch kann die erfüllen. Das Gesetz verurteilt jeden. Und jetzt ist es so, die Gläubigen haben bei ihrer Bekehrung das alte Leben am Kreuz gelassen. Also sie haben es wie mit Jesus das Kreuz gegeben. Und das alte Leben ist also gerichtet worden. Und sie haben anstelle vom alten Leben haben sie ein neues Leben bekommen. Wo sie Jesus gebeten haben, in ihr Leben zu kommen. Ein neues Leben. Und das Leben, das steht nicht mehr unter dem Gesetz. Also das neue Leben steht nicht mehr unter dem Gesetz. Und auch nicht mehr unter den Rechtsforderungen vom Gesetz. Weil Jesus hat die Forderungen vom Gesetz erfüllt und hat sie in uns eingelegt. Die Erfüllung von diesen Forderungen, wo er uns das neue Leben geschenkt hat. Und darum stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Also wir stehen unter der Gnade, Gott sei Dank. Und auch den alttestamentlichen Gläubigen ist es klar gewesen, also spätestens nach einem Zeitchen, so lange ist es gar nicht gegangen, haben sie gemerkt, sie können das Gesetz gar nicht halten. Und darum haben sie eben die Möglichkeit gebraucht vom stellvertretenden Opfer. Und so hat Gott ihnen ja die Stiftshütte gegeben, den Priesterdienst und das Opferwesen. Und all das ist jetzt aber nur ein menschliches Abbild gewesen vom kommenden einmaligen Opfer. Also die Israeliten, die haben nicht wirklich Sündenvergebung bekommen, indem sie das Tierli geschlachtet haben. Das hat nicht wirklich Sündenvergebung gebracht. Das heisst nämlich im Römer, im Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Ist nicht möglich. Aber indem sie die Opferanweisungen umgesetzt haben, haben sie gezeigt, dass sie glauben, dass der Messias kommt. Oder dass sie einfach an Gott glauben, wo dann der Messias wird bringen und die vollständige Rettung wird bringen. Jetzt, warum hat Gott seinem Volk die 10 Gebote gegeben? Also vielleicht ein bisschen zusammenfassend und sackzubindend. Das Volk hätte ja sollen in der ganzen Hingabe an Gott und am Nächsten nach Gottes Ordnung leben. Gott hat gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ihr sollt heilig sein. Und die Gebote, wenn sie die eingehalten haben, die haben gesagt, so lebt man also ein heiliges Leben. So geht das. So lebt man Gott geheiligt. Und so hat ja das Volk Israel auch das Wesen von Gott sichtbar gemacht. Also Menschen hätten sollen durch das Leben der Israeliten das Wesen von Gott erkennen und auch den Plan, ein Stück weit irgendwo auch, aufgehen lassen für ihr eigenes Leben. Dann hätten die Menschen nämlich gesehen, am Volk Israel, ja, Gott ist ehrlich. Man lügt nicht. Gott gibt Sicherheit. Der schützt das Leben, der schützt den Besitz, der schützt die Ehe. Da musst du nicht ständig Angst haben, irgendein klaut dir jemand etwas. Da kannst du einfach, oder? In diesem Umfeld hinein kannst du einfach leben und ohne ständige Angst. Und bei Gott werden die Eltern geehrt. Ist ein mega schöner Wert. Wir haben kürzlich mit jemandem geschwätzt, der sich für den Islam interessiert. Und die junge Frau hat gesagt, sie fände es eindrücklich, wie im Islam die Eltern geehrt werden. Und eigentlich ist das wirklich, also wir gar nicht denken, dass an einer jungen Frau das wichtig ist, aber oder es gibt Menschen, die das merken, das ist etwas Wertvolles. Und genau das ist ja eigentlich, bei Gott ist das auch. Also man hätte es gesehen, dann durch das Leben der Israeliten, bei Gott hat man es gut. Und in dem Sinn hat das Volk Israel ja einen Missionsauftrag gehabt. Einen Missionsauftrag. Darum hat es das Volk gegeben, Völker zu Gott zu ziehen. Darum hat es auch das Gesetz gegeben, dass sie das dann können umsetzen und durch das Menschen erreichen. Leider ist mit der Zeit die Einhaltung von dem Gesetz ein Selbstzweck geworden. Statt dass man es gemacht hat, um Gott zu gefallen und die Barmherzigkeit von Gott zu verbreiten, hat man es gemacht, um so zu zeigen, hey, schaut mal, was ich für ein guter Israelit bin. Man hat so quasi das Gefühl gehabt, ich kann mich so gut machen und aufheben. Jetzt, wie ist es eigentlich bei uns? Müssen wir eigentlich die 10 Gebote halten oder nicht? Natürlich. Eine Sünde ist Verstoß gegen die 10 Gebote. Also jedes Mal, wenn ich ein Gebot breche, dann tue ich Sündige. Und wir sollen es einhalten, nicht weil wir durch das gerettet werden, wir sind ja schon gerettet, sondern wir sollen es einhalten aus Dankbarkeit für die Rettung. Und weil wir Gott wollen ein heiliges Leben führen. Weil wir wollen sein Eigentumsvolk sein. Und das können wir, indem wir die Gebote halten. Also wir können durch das geheiligt leben. Und vielleicht sollten wir uns an der Heiligkeit Gottes wieder neu aussetzen. Auch die da am Berg Sinai entgegenkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das manchmal ein bisschen zu Ring sündigen. Weil es uns vielleicht zu wenig bewusst ist, auch was da für eine Heiligkeit da ist. Darum ist es gut, wenn wir den Glaubenskampf kämpfen. Und denken wir daran, wenn wir die 10 Gebote ausleben, dann machen wir das Wesen von Gott sichtbar. Und ich denke, ich weiss nicht, wie viele ungläubige Menschen in Bülach die Bibel lesen. Wahrscheinlich sehr wenig. Aber schaut, es gibt ganz viele Menschen, die uns sehen, die vielleicht die Bibel in uns lesen, würden lesen. Und darum ist es so wichtig. Der Missionsauftrag der Israeliten ist nämlich an uns übergegangen. Und durch unser Leben können wir Menschen anziehen zum lebendigen Gott. Aber der grosse Unterschied ist jetzt ja der, dass wir im Neuen Testament den innewohnenden Jesus haben, der uns hilft, die Gebote zu halten. Und darum ist es ja ganz entscheidend, dass wir Jesus zentriert leben. Amen. Genau, ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich Danke sagen für ja, die die Geschichte, die wir uns anschauen, auch, dass du an deinem Volk die 10 Gebote gegeben hast. Danke für deine Offenbarung am Berg Sinai. Und danke vielmal, dass du uns die Anweisung gibst, dass wir wissen, was du für uns erwartest, was gut ist, was schlecht ist. Und vor allem danke um dir auch, dass wir nicht durch die 10 Gebote gerettet werden, dass wir es schon sind, weil du schon alles gemacht hast für uns. Und wir möchten dich einfach auch bitten, dass du uns auch ganz neu bewusst machst, wie heilig du bist. Und dass es uns hilft, dir gehorsam zu sein und das auch auszuleben. Danke vielmals, dass du jeden Tag da bist und uns ganz praktisch zur Seite stehst, wenn es darum geht, geheiligt zu leben als dein Volk. Amen.